Herzlich willkommen zu unserem FKA Mobility Podcast. Als Partner der Automobilindustrie erarbeitet die FKA innovative Lösungen und bietet strategische Beratung rund um das Kraftfahrzeug. Wir sind Forschungseinrichtung, kreativer Ideengeber und Innovationstreiber. Mein Name ist Kerstin und ich arbeite im Team Marketing und Kommunikation bei der FKA.
Creating ideas and driving innovations. FKA.
Herzlich willkommen zu dieser 10. Folge des FKA Mobility Podcasts. In den letzten Episoden haben wir ja schon häufiger mit Partnern gesprochen, mit denen die FKA in Projekten häufig zusammenarbeitet. Und so auch heute. Es geht nämlich um einen ganz besonderen Prüfstand, den es in dieser Form weltweit nur zweimal gibt. Beide dieser Prüfstände stehen in Deutschland und einer davon in Aachen am Institut für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen. Dort findet man in einer riesigen Halle so eine Art Kapsel und die steht auf Stelzen und Schienen. Auf den ersten Blick sieht das ganze Gebilde ziemlich futuristisch aus. Und der Leiter des Instituts ist auch der Initiator des Prüfstands und er beschreibt diesen besonderen Prüfstand auch gerne als Zeitmaschine. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was hat dieses Gerät mit Kraftfahrzeugen zu tun und wie und vor allem, wofür wird es eigentlich benutzt? Und dazu haben wir auch heute wieder zwei Experten zu Gast, die aus ihrer Erfahrung von gemeinsamen Projekten berichten werden und uns erklären, was es eigentlich mit der Zeitmaschine auf sich hat. Und dazu freue ich mich, Herr Professor Eckstein begrüßen zu können. Er ist Institutsleiter des Instituts für Kraftfahrzeuge der RWTH Aachen. Herzlich willkommen, Herr Professor Eckstein. Schön, dass Sie heute dabei sind und Ihre Einblicke mit uns teilen werden.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Der zweite Gast heute ist mein Kollege Martin Henne. Martin arbeitet bei der FKA im Bereich automatisiertes Fahren als Leiter des Teams Fahrsimulation. Hallo Martin, herzlich willkommen.
Hallo Kerstin, freue mich dabei zu sein.
Herr Professor Eckstein, ich habe es eben schon gesagt, Sie haben wiederholt geäußert, Sie hätten eine Zeitmaschine. Was soll das denn sein?
Ja, mit einer Zeitmaschine kann man in die Zukunft reisen. Man kann Dinge erleben, die es heute noch gar nicht gibt. Und so nutzen wir eben auch diesen Fahrsimulator. Wir können damit eine Form des Autofahrens oder Mobilseins darstellen, für das man heute noch gar nicht die Technologien hat. Also zum Beispiel, man könnte sich vorstellen, in einem Fahrzeug zu sitzen, das kein Lenkrad mehr hat, das mit Steuerknüppeln ausgerüstet ist, mit dem man natürlich dann nach rechts und links steuern kann. Wenn man dann zum Beispiel an den Stelltagen zieht, dann könnte das Gerät sozusagen auch abheben. Das kann man heute gar nicht bauen, das gibt es nicht, aber mit dieser Zeitmaschine kann man es heute schon untersuchen.
Das erklärt natürlich den Begriff Zeitmaschine für diesen Fahrsimulator. Aber wie kann man sich diesen Fahrsimulator denn überhaupt vorstellen? Und was macht den Eindruck an der Simulation so realistisch?
Ja, der Simulator ist im Prinzip eine sehr große Anlage, besteht im Wesentlichen aus dem sogenannten Dom. Das ist eine Kapsel, in der sich das Fahrzeug befindet. Und diese Kapsel steht auf einem Hexapoder. Das ist ein technisches Gerät, was es uns ermöglicht, diese Kapsel in verschiedene Richtungen zu bewegen und zu drehen. Und dazu kommt in unserem Fall nochmal eine große Schiene. Tatsächlich ist es insgesamt so groß, dass man sagen kann, der Simulator kann sich auf der Größe eines Tennisplatzes tatsächlich bewegen. Und dahinter steckt die Idee, dass wir also in diesem Dom ein Rundumbild erzeugen und den Eindruck einer realistischen Fahrt herstellen. Durch Umgebungsgeräusche, durch die Bewegung, die wir auf dem Dom aufbringen und durch diese 6 Beinchen, durch diese 6 Zylinder und die Drehungen und die Bewegungen auf der Schiene, glaubt derjenige oder diejenige, die im Simulator sitzt, das tatsächlich gefahren würde. Das ist die Idee. Insgesamt spricht man bei diesen Bewegungsrichtungen dann von Freiheitsgraden und insgesamt können wir 7 Freiheitsgrade abdecken. Das wäre der technische Begriff dahinter. Die Besonderheit bei unserem Simulator ist tatsächlich diese Schiene, die es uns also ermöglicht, realistische Fahrten darzustellen, bei der sich ein Fahrzeug, insbesondere in Quer, optional aber auch in Längsrichtung, bis zu 12 Meter hin und her bewegt. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal. In Aachen ist es damit möglich, bestimmte Manöver, zum Beispiel den Wechsel von einem Fahrstreifen bei Überholmanövern und solchen Dingen, von der Bewegung her so darzustellen, dass wir keinen, ich sage es mal, Trick anwenden müssen, mit dem man sonst Bewegungseindruck versucht, realistisch darzustellen. Also die Schiene ist da ein großer Vorteil gegenüber dem klassischen auf sechs Beinen stehenden Dom, wie man ihn kennt. Vielleicht aus anderen Simulatoren, zum Beispiel aus Flugsimulatoren. Jeder hat das schon mal gesehen.
Dadurch können dann so dynamische Bewegungen erzeugt werden?
Dadurch können die Bewegungen erzeugt werden, insbesondere auch hochdynamische Bewegungen. Denn diese Schiene und auch der Hexapod haben von ihrer technischen Leistungsfähigkeit her die Möglichkeit, sehr, sehr schnelle und starke Beschleunigungsvorgänge zu simulieren. Auch deswegen nennen wir ihn hochdynamischer Fahrsimulator.
Automatisiertes Fahren ist ja ein Thema, an dem zurzeit sehr viel gearbeitet wird. Und man geht ja davon aus, dass wir schon bald automatisiert fahren. Braucht man dann überhaupt noch so einen Fahrsimulator?
Ja, gerade für die Frage ist der Fahrsimulator besonders spannend. Also letztendlich stellt sich mit dem automatisierten Fahren erstmal die Frage nach dem Verhalten des Fahrzeugs. Also soll sich das Fahrzeug so verhalten, wie wir das als Menschen tun? Soll es den Fahrstreifen vielleicht etwas früher wechseln, als wir das selbst tun würden? Oder soll es zwischen einem LKW und der Leitplanke genau in der Mitte durchfahren oder vielleicht ein bisschen weiter rechts? Also das ist so die Frage der Verhaltensebene. Das andere ist eine Frage der Dynamik. Also ich würde zum Beispiel sagen, ich möchte nicht mein eigener Beifahrer sein. Da würde ich mich nicht wohlfühlen. Ja? Sondern ich möchte eigentlich eher, wenn ich gefahren werde, sehr, sehr sanft durch wie so einen professionellen Chauffeur gefahren werden. Also das heißt, die Frage ist, wie soll sich dieses automatisierte Fahren eigentlich anfühlen? Und eine dritte, ganz wichtige Frage, die auch wirklich ein solches Werkzeug bedarf, ist die Frage, wie gestalten wir eigentlich die Übergabe der Fahraufgabe zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrer. Also ein automatisiertes Fahrzeug kann im ersten Schritt nicht überall automatisiert fahren. Das heißt, wir haben immer wieder Situationen, wo das Fahrzeug früh genug natürlich erkennen muss, okay, ich kann jetzt zum Beispiel hier die Autobahn nicht wechseln, ich brauche also den Fahrer. Da muss das Fahrzeug den Fahrer auffordern, hey, ich kann das nicht, ich fahre jetzt hier geradeaus weiter, wenn du jetzt nicht übernimmst. Also das nennt man Take-Over-Request. Das heißt, das Fahrzeug muss den Fahrer geeignet auffordern, die Fahraufgabe wieder zu übernehmen. Dann macht der Fahrer das für eine Zeit und dann sagt er wieder, jetzt habe ich auch keine Lust mehr zu fahren, liebes System, fahr du mich doch bitte wieder. Und diese Übergabeprozesse der Fahraufgabe zwischen dem Fahrzeug und dem Fahrer, die sind sehr komplex und die sind natürlich auch in der Realität, werden die auch mit Risiken behaftet, sowas direkt draußen auf der Straße auszuprobieren. Das geht ja nicht beim ersten Mal gut. Und dafür braucht man auch wiederum ein Gerät, mit dem man solche Vorgänge auch auf unterschiedlichen Straßen, bei Helligkeit, Dunkelheit, wie auch immer, dann ganz reproduzierbar darstellen kann. Also für jede Versuchsperson absolut identisch, damit am Ende des Tages das Ganze auch statistisch auswerten kann.
Und um das realistisch zu gestalten, spielt ja die Verkehrsumgebung auch eine große Rolle. Wie sieht das damit aus? Worin sitzt der Fahrer? Wie wird das Ganze dargestellt?
Ja, in der Tat, bei jeder Untersuchung, die am Simulator gemacht wird, ist es ein Teil der Tätigkeiten, die wir vorab erledigen, dass wir eine Strecke und eine Verkehrssituation erzeugen. Also Strecke, das bedeutet den Fahrbahnverlauf selbst, wie sind die Kurven gestaltet, manchmal bilden wir auch realistisch existierende Strecken nach. Und die Verkehrssituation stellen wir nach, indem wir Fahrzeuge platzieren, indem wir ein Fahrzeugverhalten aufprägen, sodass wir von der Umgebung die Aktion bekommen, auf die der Fahrende in unserem Fahrzeug dann reagiert. Das ist die Idee. Und dann erlebt der Proband oder die Probandin bei uns im Simulator die Fahrt, als wäre sie tatsächlich real, würde sie gerade stattfinden. Es wirken entsprechend Kräfte auf das Fahrzeug ein. Man kennt das, wenn man eine Kurve fährt in einem Fahrzeug, wird man das so ein bisschen hin und her gedrückt und bei schnellen Spurwechseln geht das entsprechend dynamischer zur Sache. Und da fühlt sich tatsächlich unser Simulator an wie ein reales Fahrzeug. Und damit das gelingt, setzen wir die Probanden in ein sogenanntes Mockup. Mockup muss man sich vorstellen wie ein ganz normales Fahrzeug. Meistens, nicht zwingend immer, aber meistens beginnen wir auch damit, dass wir ein normales Fahrzeug haben und das umbauen, sodass es sich für den Einsatz als Simulator-Mockup eignet. Dazu brauchen wir natürlich keinen Motor mehr, der kommt dann raus. Aber dort, wo der Motor rauskommt, haben wir dann viel Platz, um eine Menge Elektronik zu verbauen, um den Fahreindruck realistisch zu gestalten. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite kommt es auch schon mal vor, dass man ein Mockup baut, dem nicht ein reales Fahrzeug zugrunde liegt. Das ist der Fall, wenn wir sehr touristische Fahrzeuge untersuchen wollen oder Fahrzeugkonzepte. Ein gutes Beispiel dafür ist der Speed E, der bei uns ein Forschungsgegenstand ist. Und den gab es tatsächlich zuerst in dieser Form fahrbar am Simulator, bevor er in der realen Welt fahren konnte.
Die Befehle, die der Fahrer dann gibt in dem Fahrzeug, werden dann in dem Simulator dargestellt. Was passiert denn zum Beispiel, wenn ein Fahrer im Fahrsimulator in ein anderes Fahrzeug hineinfährt? Kracht es dann oder was passiert?
Theoretisch könnte man das sogar krachen lassen, zumindest akustisch. Man könnte einen Ruck darstellen, aber wir tun das in der Regel nicht, um die Versuchsperson eben nicht zu sehr zu belasten. Das heißt, in der Regel ist es so, dass der Fahrer einfach durch das Fahrzeug durchfährt. Sonst hätte man ja auch die Schwierigkeit, dass vielleicht ein Proband geschockt wäre. Und das wollen wir einfach vermeiden. Aber der große Vorteil ist natürlich, dass wir wirklich solche Situationen sehr realistisch darstellen können. Also sehr anspruchsvolle Situationen können wir darstellen, auch bei hohen Fahrgeschwindigkeiten. Das sind Dinge, die kann man draußen auf der Straße einfach nicht tun. Und wir können dann zum Beispiel bewerten, ob ein Fahrer mit einem Fahrerassistenzsystem besser fährt, sicherer fährt als ohne dieses Fahrerassistenzsystem. Man kann also A zu B Vergleiche machen. Das macht man natürlich dann nicht nur mit einem Fahrer, sondern eben mit vielen, und dann kann man eben auch statistisch sagen, okay, mit diesem Fahrerassistenzsystem kann er diese anspruchsvollen Verkehrssituationen eben signifikant besser bewältigen als ohne. Das ist also eine Anwendung, und das Ganze, wie gesagt, bei sehr anspruchsvollen Verkehrssituationen, wo es auch durchaus mal zum Unfall kommen kann.
Was wäre denn noch ein Beispiel für eine anspruchsvolle Verkehrssituation?
Anspruchsvolle Verkehrssituationen sind auf der Autobahn typische Manöver, ein Einscherer zum Beispiel, der dann anschließend verzögert, oder umgekehrt ein Ausscherer, je nachdem, wo er herkommt. Dann haben wir ein Stauende, und vielleicht im ersten Moment nicht sieht und auf das man dann reagieren muss. Man kann auf Landstraßen zum Beispiel auch Unfallsituationen stellen und dadurch den Fahrer gezielt ablenken, indem man auf der Gegenfahrbahn ein Polizeiauto hinstellt und einen Unfall nachbildet, und im nächsten Moment läuft dem Fahrer zum Beispiel eine Kuh vors Fahrzeug, die er dann eben natürlich ganz gerne übersieht, weil er ja gerne nach dem Polizeiauto schaut. Also es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man solche anspruchsvollen Szenarien gestalten kann und dann eben messen kann, welche Art von Stellteilen, also Lenkrad oder Sitz zum Beispiel, oder auch mit oder ohne einem bestimmten System fährt der Fahrer dann eben oder die Fahrerin dann eben sicherer und besser. Das ist das eine, und unsere Psychologen kommen dann ins Spiel, wenn es eben auch um die Frage geht, wie wird das denn empfunden? Ja, das heißt, wir messen immer auf der einen Seite objektiv, wie gut jemand fährt, und auf der anderen Seite fragen wir natürlich auch, wie das empfunden wird, also wie das akzeptiert wird, oder ob man das jetzt total, ob man sich bevormundet fühlt durch ein System. Das darf natürlich auch nicht passieren. Das heißt, wir versuchen immer, dieses objektive Messen zu verknüpfen mit dem subjektiven Befragen. Das ergibt eigentlich dann erst auch eine vollständige Erkenntnis.
Ich kann mir vorstellen, dass das für die Versuchsperson ein ziemlich spannendes Erlebnis ist. Wie läuft denn so ein Versuch konkret ab? Was kann eine Versuchsperson erwarten in dem Fahrsimulator?
Ja, wenn eine Versuchsperson zu uns kommt, wir rekrutieren die Versuchspersonen aus unterschiedlichen Kanälen nach unterschiedlichen Eigenschaften. Das hängt ein bisschen von der Frage ab, die wir untersuchen wollen. Mal brauchen wir eine mittlere Alterskategorie, mal brauchen wir Fahranfänger, mal brauchen wir erfahrene Fahrer und Fahrerinnen. Das ist also ganz verschieden. Wenn die dann zu uns kommen, gibt es üblicherweise einen Ablauf, der folgt folgendem Schema. Sie werden empfangen und zunächst mal befragt anhand von Fragebögen, die unsere Psychologinnen ausgearbeitet haben. Dann findet der Versuch selbst statt bei uns im Simulatordom, werden die dann reingeführt, setzen sich ins Mocker und fahren tatsächlich den Versuch. Und anschließend gibt es nochmal eine Befragung durch unsere Verkehrspsychologinnen, um dann mit dem gewonnenen Eindruck, den unsere Probanden damit rausnehmen, für die Auswertung irgendwie das festzuhalten. Das ist die Idee dahinter. Also es beginnt bei uns ganz normal auf diese Weise. Wir haben extra Probandenräume, in denen die Probanden dann sich aufhalten für die Befragung, um dann in den Dom zu gehen. Da gehen sie dann über unseren sogenannten Probandensteg. Der dient speziell dazu, dass der Proband also direkt aus dem Raum in sein Fahrzeug steigen kann und nicht groß durchs Gebäude irrt oder womöglich durch ein großes durch eine große technische Anlage gehen muss. Wir wollen also, dass er sich sehr auf die Fahraufgabe konzentrieren kann oder auf das, was wir vorhaben.
Wird dann ein Szenario mit verschiedenen Versuchspersonen getestet?
Also in der Regel machen wir das so, dass wir wissen wollen, wie nicht nur eine spezielle Person letzten Endes mit einem Szenario mit oder ohne einem Assistenzsystem klarkommt, sondern die Versuchsergebnisse wollen natürlich für viele Personen Gültigkeit haben. Also typischerweise unterteilen wir deswegen die Probanden in unterschiedliche Gruppen, Altersgruppen. Ist eigentlich die Normalität, dass wir sagen, dass wir auf der einen Seite jüngere Fahrer betrachten, auf der anderen Seite ältere Fahrer betrachten. Und dann konfrontieren wir letzten Endes immer eine Gruppe von Versuchspersonen mit dem gleichen Szenario. Und dabei kann man auch andere Dinge dann variieren, aber wichtig ist, dass man immer eine hinreichend große Anzahl von Versuchspersonen hat, die genau das Gleiche erleben. Ja, weil nur dann kann ich Statistik machen und kann eben sicherstellen, dass das Ergebnis, was ich erziele, eben nicht nur für diese eine Person gilt, sondern meinetwegen für die Personengruppe der 65- bis 85-Jährigen oder für die Personengruppe der Fahranfänger. Das heißt, ich brauche immer mehrere Versuchspersonen für eine spezifische Situation, aber diese Situationen, die können sich natürlich verteilen.
Derzeit gelten ja einige Arbeitsschutzmaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie. Wie werden denn im Moment Versuche im Fahrsimulator durchgeführt? Ist das überhaupt möglich?
Ja, das ist möglich. Es ist wieder möglich. Es war natürlich zunächst erforderlich, dass wir uns überlegen, wie wir das sicher machen können. Und als bekannt war, welche Maßnahmen schützen, ich spreche zum Beispiel von Abstand, von Desinfektion und solchen Dingen, haben wir ein entsprechendes Hygienekonzept erstellt und können jetzt aktuell wieder Versuche durchführen. Das haben wir auch mit unseren Ärzten abgesprochen hier an der Hochschule und sind deswegen recht glücklich, dass es wieder weitergehen kann.
Damit kommen wir zum Ende dieser Folge. Das Rätsel um die Zeitmaschine ist gelöst. Es handelt sich um einen Fahrsimulator, der das Fahrerlebnis der Zukunft darstellen kann. Das Besondere an diesem Fahrsimulator in Aachen ist, dass er sowohl ein Rundumbild als auch echte Bewegungen darstellen kann. Das sorgt dafür, dass die Erfahrung für den Proband sehr realitätsnah wird. Mit seinen Eindrücken und seinem Verhalten können unsere Ingenieure und Psychologen dann weiterarbeiten. In diesem Fahrsimulator können unter anderem Fahrassistenzsysteme, Mobilitätskonzepte und Einzelkomponenten getestet werden. Und man kann, glaube ich, sagen, dass ein Stück der zukünftigen Mobilitätsgeschichte in Aachen getestet und somit auch geschrieben wird. Vielen Dank, Herr Professor Eckstein, und vielen Dank, Martin Henne, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und uns in dieses spannende Thema eingeführt haben.
Sehr gerne. Danke auch hier.
Nächste Woche im FKA Mobility Podcast spreche ich mit meinem Kollegen René über das Thema Benchmarking.
Creating ideas and driving innovations. FKA.